Für mich liegt aber der Schlüssel viel eher in einem motivierenden Arbeitsumfeld. Also wenn du Leistung willst, dann musst du natürlich Leistung nicht nur irgendwie erwarten, sondern auch wertschätzen. Und das ist eben wirklich so ein Leitsatz, den wir auch bei Westwing haben. Wir haben zum Beispiel auch ganz klar das Prinzip Pay for Performance, um eben entsprechend Leistung auch zu incentivieren.
Willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Von meinen Gästen möchte ich erfahren, wie wir ein gelingendes Leben führen können und welche Rahmenbedingungen wir für ein besseres Arbeiten brauchen. Westwing kennen wir sicherlich alle, oder? Ich persönlich habe mir schon die ein oder andere Inspiration für meine Wohnung geholt und das ein oder andere Möbelstück bestellt. Und da ich nicht der Einzige bin, sondern es jedes Jahr Millionen Menschen machen, ist Westwing der europäische Marktführer im E-Commerce für schönes Wohnen. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 481 Millionen Euro. Aber wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen aus? Wie schafft Westwing es, für die knapp 1700 Mitarbeitenden in 12 Ländern eine Atmosphäre zu kreieren, in der sie sich nicht nur wohlfühlen, sondern auch richtig performen können? Zu Gast ist Miriam Stelnitzky. Sie ist Chief People Officer bei Westwing und sie gibt spannende Einblicke, wie Westwing es schafft, Kreativität zu fördern und eine Atmosphäre zu schaffen, in der Mitarbeitende so richtig aufblühen können. Welche Werte das Miteinander prägen, welche Kompetenzen aktuell die Führungskräfte brauchen und was die Erfolgsfaktoren hinter der Westwing-Erfolgsgeschichte sind. Egal also, ob du mehr über das Unternehmen erfahren möchtest oder dir Anregungen für deinen eigenen Arbeitsplatz holen willst, diese Folge wird dir auf jeden Fall interessante Impulse geben. Viel Freude beim Zuhören.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Liebe Miriam, schön, dass du digital zugeschaltet bist. Wir haben uns letzte Woche in Köln schon getroffen. Der Anlass war die Zukunft Personal, eine sehr große oder ich glaube sogar die größte Personalmesse. Du bist jetzt wieder zurück in München und in wenigen Tagen startet ja das Oktoberfest bei euch. Wie groß ist die Vorfreude?
Riesig, weil dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr ist. Also du kannst es dir vorstellen, als irgendwie Münchner Unternehmen gehört natürlich so das Team-Event auf dem Oktoberfest dazu. Aber bisher haben wir es immer so gemacht, dass die Teams einzeln dahin gehen. Und dieses Jahr hat es mein Team wirklich geschafft, 600 Plätze im Schützenzelt für uns zu ergattern. Das heißt, das gesamte Headquarter-Westwing-Team geht gemeinsam aufs Oktoberfest.
Und Speis und Trank ist dann quasi inklusive alles?
Speis und Trank ist inklusive bis zu einem gewissen Limit. Also wir verteilen dann die Marken und dann, ich glaube, irgendwann, also wenn dann noch das Schnapseln oder so losgeht, dann müssen die Leute selber zahlen. Aber ich glaube, das ist schon mal ein riesen Benefit und einfach auch so ein cooles Erlebnis, dass wir das als Team zusammen machen.
Eine andere Freude bereitet dir Spielabende. Welches Spiel darf an einem solchen Abend bei dir persönlich nicht fehlen?
Ich liebe das Spiel Papelitos. Du kennst wahrscheinlich Activity. Also Daran ist es angelehnt. Es ist ähnlich wie Activity. Ich mag so Spiele, wo du dich auch selbst nicht so ernst nimmst, ein bisschen zum Affen machst, einfach dann auch in Gruppen mit Freunden gemeinsam spielst. Und Papelitos ist ähnlich wie Activity. Also du hast auch, dass du was zeichnen musst, was erklären musst, was pantomimisch darstellst. Aber es ist so, dass nur mit Begriffen gespielt wird, die du dir selbst ausdenkst. Und die werden von Runde zu Runde dann auch immer wieder zurück in den Hut gelegt. Das heißt, du musst dir irgendwo auch merken, was sind das für Begriffe, die wir spielen. Und das ist immer extrem witzig.
Okay, also vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen ein neuer Tipp für ein Spielabend. Ich bin ja total bei Wizard, da holst du mich ja total ab. Also das ist so mein Lieblingsspiel. Es gibt tausende schöne Spiele, aber so Wizard ist so das in den letzten Jahren, wo ich immer sage, das kannst du stundenlang spielen. Wir wollen aber ja heute nicht nur über Spiele sprechen, sondern wir wollen ja heute über das Arbeiten bei Westwing sprechen, Miriam, und mehr ein bisschen über eure Kultur, über eure Haltung lernen. Und auf eurer Homepage, ich habe mich ja nicht nur mit dir persönlich sehr intensiv beschäftigt, sondern ja auch mit euch als Unternehmen. Und auf der Homepage steht Driven to Create. Habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was wollt ihr denn eigentlich als Unternehmen schaffen? Was ist euch als Unternehmen, als Arbeitgeber wichtig?
Also erstmal, du kannst dir, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie lange wir an diesem Slogan gefeilt haben, dieses Motto Driven to Create, weil das für mich wirklich perfekt widerspiegelt, was wir bei Westwing erreichen wollen, was uns antreibt. Also wir haben auf der einen Seite die ganz klare Vision, die absolute Superbrand für Design in Europa zu sein. Und das nicht nur für unsere Kundinnen, sondern eben auch für unser Team. Also für unsere Kundinnen, klar, bedeutet das einfach, dass sie bei uns wirklich alles finden, was sie brauchen für wirklich ein stilvolles und schönes Zuhause, in bester Qualität mit wirklich auch diesem Wow-Effekt. Aber gleichzeitig wollen wir auch ein Unternehmen sein, das die besten Talente anzieht und wirklich auch den Raum gibt, Großes zu schaffen. Also wir arbeiten wirklich auch gerne mit Menschen zusammen, die was bewegen wollen, die sich irgendwo gegenseitig inspirieren und uns als Brand auch vorantreiben.
Also könnte man das Create auch darauf beziehen, dass ihr das volle Potenzial von Menschen in dem Sinne entfalten wollt, also das schaffen wollt, das Beste aus den Menschen rauszuholen bei euch.
Ja, das ist auf jeden Fall eine der Bedeutungen. Und dann ist uns aber auch ganz wichtig, eine Umgebung zu schaffen, die wirklich dieses Exzellenz auf der einen Seite verkörpert, aber auch Hand in Hand mit Kreativität geht. Also Kreativität ist uns auch sehr, sehr wichtig.
Und welche Rahmenbedingungen braucht es jetzt, um das zu schaffen, dass ihr auf der einen Seite diese Kreativität fördert, dass ihr wirklich auch in dem Sinne ja was schafft, was Schönes schafft, in eurer Sprache zu bleiben? Was ist da euch als Arbeitgeber wichtig, um diese Bedingungen oder diese Bedingungen ja einzuhalten, zu schaffen?
Uns ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns auf der einen Seite eben wirklich hohe Ziele setzen. Also wir haben hohe Ambitionen und wissen auch, dass wir das nur erreichen können, wenn wir wirklich immer besser werden. Und das gilt aber eben auch genauso für den Ansatz Kreativität. Kreativität bedeutet ja auch, sich immer wieder neu zu erfinden. Und da schauen wir schon so sehr auf das Motto, what brought us here won't get us there. Also müssen immer wieder hinterfragen, wie wir Dinge tun, immer wieder auch den Status quo challengen. Dazu brauchst du natürlich dieses Umfeld, wo wir das auch wirklich so aktiv vorleben. Und dafür brauchst du natürlich auch wirklich gute Leute. Also wir sagen auch immer, wir wollen wirklich die besten Talente auf dem Markt. Und auch da ist unser Slogan dann wieder, und bitte entschuldige, es wird heute vieles auf Englisch sein, weil einfach die Unternehmenssprache Englisch ist. Our team is the secret to our success.
Also man hört raus, der Mensch ist euch sehr, sehr wichtig. Und man hört jetzt auch, und das freut mich jetzt so ein bisschen, weil das so meine These bestätigt, was ich so im Vorfeld von euch als Eindruck hatte. Wenn man so auf eurer Homepage unterwegs ist, bekommt man schon den Eindruck, dass Performance und Leistung eben sehr wichtig von euch ist. Also ich konnte bei euch lesen, ihr sucht nach Menschen, die Herausforderungen lieben. Ich zitiere sogar, die Langeweile fürchten. So schreibt ihr auf eurer Homepage, die sich stetig weiterentwickeln wollen, die mit ihrer ganzen Leidenschaft sich einbringen wollen. Hört sich jetzt für mich, kritisch betrachtet, schon so sehr nach Performance-Orientierung an. Wie stark würdest du sagen auf einer Skala, wie stark seid ihr performance-gedriven oder performance-orientiert bei Westwing?
Also sehr gut erstmal, dass du diesen Eindruck gewonnen hast, denn genau das wollen wir auch vermitteln. Ist die Frage Skala irgendwie jetzt 1 bis 5, 1 bis 10. Bei 1 bis 5 würde ich wahrscheinlich echt sagen 5. Also wir sind extrem performance-orientiert. Gerade in Deutschland kenne ich jetzt echt kaum eine Firma, die so einen großen Wert wirklich auf Leistung und auf Ergebnisse legt, wie wir das machen. Also wenn ich uns da irgendwie vergleichen müsste, im internationalen Vergleich, wäre es wahrscheinlich Netflix. Also da gibt es schon viele Parallelen. Wirklich auch dieses, wir geben uns nicht mit dem Mittelmaß zufrieden. Wir streben wirklich nach Exzellenz in allem, was wir tun. Und da möchte ich auch hier ganz, ganz also ehrlich sein, transparent sein. Wir suchen, wie du sagst, Menschen, die wirklich Herausforderungen lieben und bereit sind, über sich hinauszuwachsen. Also wirklich auch immer wieder aus der Comfortzone rauszutreten. Und ich persönlich finde das toll. Also ich brauche auch genau so ein Umfeld. Aber man muss eben auch der Typ dafür sein. Deswegen finde ich es eben auch so wichtig und schön jetzt, dass du sagst, das kommt bei dir so an. Weil wir wollen natürlich auch, dass die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Wir möchten auch, natürlich auch genau die Leute anziehen, die da irgendwo Bock drauf haben.
Du bist sehr stark vernetzt. Du hast ja auch gesagt, du warst auf der Zukunft Personal, hast dich mit vielen unterhalten. Welchen Eindruck bekommst du denn damit? Brauchen wir wieder mehr diese Lust auf diese Arbeit, diese Performance-Orientierung? Weil wenn ich mich mit Mitarbeitenden unterhalte, kommt ja eher so der Eindruck, wir wollen ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen mehr Fokus auf Freizeit. Will das jetzt gar nicht bewerten, aber man bekommt ja schon auch durch Artikel und durch andere Medien schon so ein bisschen mit, dass viele Menschen in dem Sinne ein bisschen überfordert sind und einfach weniger arbeiten wollen. Würdest du jetzt aber sagen, wir brauchen wieder diese Lust auf Leistung, Lust auf Arbeit?
Ja, würde ich sagen. Und du hast recht, es wird auch rauf und runter diskutiert, auch auf der Zukunft Personal. Für mich liegt aber der Schlüssel viel eher in einem motivierenden Arbeitsumfeld. Also wenn du Leistung willst, dann musst du natürlich Leistung nicht nur irgendwie erwarten, sondern auch wertschätzen. Und das ist eben wirklich so ein Leitsatz, den wir auch bei Westwing haben. Wir haben zum Beispiel auch ganz klar das Prinzip Pay for Performance, um eben entsprechend Leistung auch zu incentivieren. Aber wirklich auch Anerkennung, das ist so ein unglaublich starker Treiber für Motivation. Und was ich dann noch ganz, ganz wichtig finde, ist das Thema Purpose. Also klar, unsere Leute wollen auch irgendwie wissen, warum sie tun, was sie tun, wie sie dann überhaupt irgendwie auch einen Beitrag zum Erfolg von Westwing leisten. Und ich glaube fest daran, wenn Menschen spüren, dass ihre Arbeit sinnvoll ist und dass sie wirklich Teil von etwas Größerem sind und ja, wirklich auch sehen, wie sie zu etwas Größerem beitragen, dass sie dann auch gerne mehr geben und Freude daran haben.
Und was ist der übergeordnete Purpose bei euch bei Westwing? Für schönes Wohnen sorgen oder was ist so das Ziel?
Tatsächlich to excite people to unlock the full beauty of life. Also wirklich, auch da kannst du dir wieder vorstellen, haben wir sehr lange dran gefeilt. Es geht um Excitement. Es geht wirklich nicht nur um schönes Wohnen, sondern wirklich um schönes Leben. Also steckt so viel mehr dahinter. Aber ich glaube auch, es reicht ja nicht nur so einen Purpose als Slogan zu haben, sondern du musst dem Team dann eben wirklich im Detail erklären, was meinen wir eigentlich damit, was steckt da alles dahinter und wie tragt ihr dazu bei? Und da ist es dann wieder wichtig, auch viel Zeit rein zu investieren. Also wir hatten zum Beispiel letztes Jahr eine CEO-Roadshow, wo unser CEO, der Andreas, wirklich in alle Teams reingegangen ist und in kleinen Gruppen mit irgendwie maximal 30 Leuten persönlich nochmal erklärt hat, was ist eigentlich meine Vision für Westwing und wie trägt euer Team dazu bei und wo die Leute dann Fragen stellen konnten und so. Und ich glaube, es müsste viel mehr Initiativen wie diese geben, um den Leuten dann wirklich auch wieder Lust auf die Arbeit zu machen.
Du bist ausgebildete Psychologin, das heißt, du weißt natürlich, wie wichtig auch Entspannung ist und eine Art Wohlfühloase, wo man sich auch wohlfühlt, also wo man nicht nur performt, sondern auch mal Zeit hat, sich zurückzunehmen, Beziehungen aufzubauen, zu pflegen, Stichwort psychologische Sicherheit, also einen Raum zu schaffen, in dem Menschen halt sich wirklich auch gerne aufhalten. Und die Herausforderung, die ja viele Unternehmen haben, ist ja genau diese Balance zwischen aus, okay, ihr dürft euch bei uns wohlfühlen, ihr dürft auch mal regenerieren und eine Pause machen und. Aber auf der anderen Seite, wir sind performanceorientiert, das sind gewisse Ziele, gewisse KPIs, die müssen erreicht werden. Und die große spannende Frage, ich habe schon vor, ich glaube, 2 Jahren mit Sirka, der Personalvorständin von AXA, schon lange darüber gesprochen, ne? Wie schafft man diese Balance? Was würdest du sagen bei Westwing? Was ist so, wenn wir konkreter werden dürfen, was ist denn so ein Erfolgsfaktor, wo du sagst, so gelingt euch diese Balance?
Ich würde sagen, der Erfolgsfaktor liegt wirklich darin, dass wir beides, also dieses Wohlfühlen und Performance, gar nicht erst als Gegensatz sehen, den man irgendwie in Balance bringen muss, sondern eigentlich als den perfekten Mix. Also ja, klar, wir haben einen ganz kleinen Fokus auf Performance, wir haben außergewöhnlich hohe Standards, aber das heißt eben nicht, dass wir nicht auch Wert auf ein Umfeld legen, in dem sich Menschen wohlfühlen. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass beide Aspekte nicht nur vereinbar sind, sondern sich gegenseitig ergänzen und verstärken. Also brauchst du ja erstmal auch Gesundheit als Basis, um überhaupt leistungsfähig zu sein. Ein Beispiel. Ich war vor ein paar Wochen mit meinen Direct Reports, also dem People-Management-Team von Westwing, bei einem Offsite am Starnberger See. Und wir haben richtig geackert. Also wir waren super produktiv. Wir hatten total spannende Workshops, wirklich intensive Diskussionen. Aber wir haben uns auch die Zeit genommen, wirklich Spaß als Team zu haben. Sind an den See gefahren, waren irgendwie abends noch was trinken oder beim Bowling und so. Und das, glaube ich, ist halt ganz wichtig, dass wir diese engen Beziehungen auch pflegen, dass wir wirklich schauen, wie können wir einander vertrauen und eben auch ganz, ganz offen miteinander sprechen.
Aber braucht es dann Vorbilder wie dich als Führungskraft, die sagt, ne, wir räumen uns jetzt diese Zeit ein, damit Mitarbeitende verstehen, nicht nur bei Teambuilding-Maßnahmen oder Team-Events machen wir das, sondern auch wenn ich zu Hause bin, ist es in Ordnung, wenn ich eine Stunde, ne, mal was Spaßiges mache und jetzt nicht am Laptop sitze und die Ziele verfolge. Also würdest du sagen, sind dann diese Vorbilder, die das bei euch schaffen, dass du als Führungskraft vorausgehst und das dann denen auch zeigst, hey, ne, auch wenn wir jetzt alle zusammen sind, wir nehmen uns jetzt hier diese Zeit?
Ich glaube total, dass es diese Vorbildwirkung ist. Also generell auch Stichwort Leading by Example wird bei uns sehr groß geschrieben. Und das sieht man halt wirklich genauso bei uns allen Executives. Wir sind auch sehr nahbar. Wir zeigen auch, dass wir gerne mal Spaß machen mit dem Team. Wir hatten jetzt zum Beispiel, als wir eine richtig heiße Woche in München hatten, auch die Idee, dass wir unser Team einfach mal überraschen mit einem Iced Coffee, den wir dann als Executives irgendwie rausgeben. Und ich glaube, genau so zeigen wir eben auch, hey, das war irgendwie nachmittags um 3 und dann geht eine Mail rum, kommt in die Cafeteria, irgendwie euer Executive Team ist da gerade dabei und macht euch einen leckeren Eiskaffee. Das zeigt ja auch, dass wir uns mal diese Pause nehmen und entspannen. Und ich glaube, das muss halt die Balance sein. Wir sind auch dafür bekannt, dass wir hohe Erwartungen haben, aber dann eben auch zu zeigen, wir sind jetzt da auch bei der Wiesn mit dabei, auf dem Oktoberfest zusammen. An Fasching verkleiden wir uns auch mal gerne und verteilen irgendwie Krapfen im Team. Also wirklich auch das so vorzuleben, dass es einfach ein super Miteinander sein kann, High-Performance-Culture und trotzdem Spaß und trotzdem auch die Momente für Pausen.
Wie siehst du denn das? Weil, wie gesagt, ich unterhalte mich wirklich mit vielen Menschen und ich habe selbst noch keine abschließende Antwort. Glaubst du, dass es möglich ist, diese Balance zu haben, oder sprechen wir nicht eher über phasenorientierte Modelle? Also, dass wir dann eine Phase haben, 1-2 Wochen, wo wirklich auf Leistung geht, wo wir auch mal die Arschbacken zusammenkneifen müssen und weil irgendwie eine Deadline erreicht werden muss oder irgendwie ein anderes Ziel erreicht werden muss, um dann aber wieder eine Phase einzuläuten, wo man dann auch wieder entspannen kann. Also stresst es nicht eher zu versuchen, immer diese Balance innerhalb eines Tages, einer Woche zu erreichen, ne? Oder müssen wir nicht den Gedanken loswerden und sagen, okay, diese perfekte Balance, die gibt es gar nicht, sondern wir bewegen uns entweder im performance-orientierten Bereich für eine kurze Zeit, die darf nicht zu lange gehen, und dann sind wir wieder in diesem Entspannungs-, in diesem Regenerationsmodus. Verstehst du, was ich meine? Weil manchmal habe ich so das Gefühl, schaffen wir wirklich diese perfekte Balance, oder ist nicht so, wenn wir in so einem Tunnel sind und was erreichen wollen, dann wollen wir ja auch alles geben. Ich meine, das kennst du wahrscheinlich selbst, ne? Wenn du da mit Leidenschaft dabei bist, dann drückst du ja nicht auf den Pauseknopf und sagst, ach ja, da war was, du bist mal eine Stunde raus. Und deswegen wollte ich mal von dir wissen, siehst du es eher als Balance oder siehst du es eher als Phase, dass wir uns immer wieder von der einen Phase in die andere bewegen?
Ich glaube, da ist ganz viel Wahres dran, was du gerade sagst. Also ich hätte niemals den Anspruch, auch bei mir zu sagen, jeden einzelnen Tag muss ich das mit den Pausen hinbekommen. Das ist einfach nicht realistisch, weil genau in den Phasen, wo es dann wirklich stressig ist, wo irgendwelche Deadlines anstehen, musst du natürlich dann auch bereit sein, genau da die extra Meile zu gehen. Und das ist auch die Erwartungshaltung an unser Team, da differenzieren zu können und eben zu sagen, okay, wenn Shit hits the Fan, dann kann ich jetzt nicht sagen, oh, aber ich habe heute Abend mein Yoga und das will ich nicht ausfallen lassen. Dann muss ich auch da bereit sein, Einsatz zu zeigen und dann natürlich in der Phase, wo es entspannter ist, entsprechend mich erholen zu können. Aber ich glaube auch, dass dann natürlich ein gewisses Risiko dabei liegt, wenn du immer sagst, okay, es ist gerade halt eine stressige Phase und ich stelle die Erholung hinten an, dass dann diese erholsame Phase einfach nicht kommt. Weil wir sind natürlich sehr fast-paced, ein Projekt jagt das andere. Und ich glaube, das ist dann schon auch die Kunst, für sich einfach auch rauszufinden, wann ist es einfach mal Zeit, den Stecker zu ziehen und wann brauche ich auch bewusst die Pause.
Und da kann man ja, ihr habt ja gesagt, ihr sucht nach den richtigen Menschen, natürlich die Menschen raussuchen, die das schon perfekt können, sich da selbst auf sich zu achten und diese Grenzen zu erkennen. Jetzt kann das dann natürlich nicht jeder Mensch. Unterstützt ihr als Unternehmen oder dann auch als Führungskraft und als in dem Sinne HR-Abteilung, unterstützt ihr dort die Mitarbeitenden, dass diese roten Linien, diese roten Grenzen, dass die auch erkannt werden und nicht Übergang werden? Also habt ihr da so einen Raum geschaffen, dass da auch dann offen drüber gesprochen werden kann und gesagt werden kann, ey du Miriam, lass uns mal jetzt ehrlich sprechen, wie geht es dir, wie ist dein Stresspegel und egal was jetzt auf dem Schreibtisch ist, geh mal nach Hause und entspann dich. Also wie kann ich mir das bei euch vorstellen von der Kultur her, von der Haltung?
Absolut, also da ist das Stichwort, was du vorhin schon mal reingebracht hast, psychologische Sicherheit, für mich auch so entscheidend. Also das ist was wir auch von ganz oben vorleben, eben auch wirklich zu sagen, ihr könnt offen drüber sprechen, auch wenn ihr irgendwie Schwierigkeiten habt. Das ist auch was ich sehr stark vorlebe, aber auch wie wir unsere Führungskräfte coachen, eben auch wirklich zu sagen, ihr müsst da auch ein Auge drauf haben bei eurem Team, dass die nicht irgendwie über ihre Grenzen hinausgehen. Und was wir anbieten, unser Team hat unbegrenzt Zugang zu One-on-One-Sessions wirklich mit professionellen Psychologinnen, um sich dabei bei sämtlichen Themen auch einfach Unterstützung zu suchen. Die bieten natürlich auch ganz viel Workshops an und so weiter, sowohl in kleinen Gruppen als auch in größeren Runden, Vorträge und so weiter. Aber ich glaube wirklich gerade diese One-on-One-Sessions, diese Möglichkeit, über Probleme, Herausforderungen, Schwierigkeiten zu sprechen, das hilft unserem Team extrem viel dabei, dann auch wirklich Strategien zu entwickeln, diese Resilienz auch aufzubauen.
Und das wird nicht nur von den Mitarbeitern angenommen, sondern auch von den Führungskräften und da wird offen drüber gesprochen, oder?
Ja, wird sehr gut angenommen, aber ich glaube, es steht und fällt eben wirklich damit, ob es entsprechend auch von ganz oben vorgelebt wird. Also wir platzieren das auch immer wieder in unserem Group All Hands als Angebot. Ich spreche offen darüber, dass ich mir auch manchmal Coaching-Sessions buche und genauso ist es halt auch bei den Führungskräften, dass es wirklich sofort als Tool gesehen wird. Ich merke irgendwie, mein Mitarbeiter struggles, vielleicht auch wegen sogar persönlichen Problemen, die aber doch irgendwo auch natürlich einen Impact auf die Arbeitsleistung haben, dann auch sofort zu sagen, hey, nimm dir doch mal die Zeit, buch dir doch mal eine Session und schau mal, ob du da nicht Unterstützung bekommst, die dir weiterhelfen kann.
Wir haben jetzt schon über psychologische Sicherheit gesprochen, ein Thema, was sehr stark diskutiert wird. Ein anderes Thema, was auch sehr stark diskutiert wird, ist das Thema Freundlichkeit. Und ich konnte auf eurer Homepage lesen, dass ihr nicht nur eine Kultur der Kreativität haben wollt, sondern dass auch eine Kultur wichtig ist, in dem unter anderem Freundlichkeit einen hohen Stellenwert hat. Und da wollte ich dich einfach mal kurz fragen, wie siehst du das ganze Thema Freundlichkeit? Weil viele sagen, je freundlicher du bist im Arbeitskontext, desto mehr wird es auch vielleicht ausgenutzt, ne? Und du kannst dich irgendwie vielleicht nicht durchsetzen. Andere wiederum sagen, nee, wir brauchen mehr Freundlichkeit, gerade in diesen Zeiten. Es kommen, das weiß ich jetzt, in diesem zweiten Halbjahr noch super viele Bücher raus zum Thema Freundlichkeit. Zum Beispiel von René Bourbonus, ein sehr geschätzter Kollege zum Thema Kommunikation, Wertschätzung und Respekt. Der bringt jetzt im Oktober das Buch raus über Freundlichkeit. Was würdest du sagen? Brauchen wir mehr Freundlichkeit im Business-Kontext und wie sieht dann Freundlichkeit auch für dich aus?
Ja, für mich ist es wieder genau wie bei psychologischer Sicherheit eine Frage der Definition. Und gerade psychologische Sicherheit wird ja auch sehr viel falsch verstanden, also in Richtung Kuschelzone. Und genauso ist es bei Freundlichkeit. Also für mich ist Freundlichkeit ein absoluter Grundpfeiler unserer Kultur bei Westwing. Wir nennen es nicht explizit Freundlichkeit, wir sprechen über genuine care. Das heißt, für uns geht's noch ein bisschen weiter, so dieses aufrichtige Fürsorge eigentlich. Also, dass du dich wirklich interessierst für dein Gegenüber, dass es dir wirklich wichtig ist, wie es dem anderen auch geht. Aber auch Freundlichkeit ist uns wichtig. Wir haben auch immer noch den Leitsatz bei uns im Recruiting, we don't hire assholes. Also wirklich zu sagen, eine Person kann noch so gut sein, noch so brillant sein, wenn die einfach irgendwie nicht respektvoll mit anderen umgeht, dann hat die keinen Platz bei uns. Und dadurch schaffen wir eben wirklich auch diese Arbeitsatmosphäre, wo wir uns gegenseitig unterstützen, gemeinsam wachsen. Aber, und das ist halt, glaube ich, der Knackpunkt, Freundlichkeit darf nicht mit People-Pleasing verwechselt werden. Also es geht nicht darum, es immer allen recht zu machen, zu einem Ja und Amen zu sagen oder Konflikten aus dem Weg zu gehen. Man kann freundlich sein und trotzdem klar und direkt kommunizieren. Und das gehört eben für mich absolut zusammen. Und da geht es darum, wirklich die Balance zu finden. Also eine Kultur zu schaffen, in der wir uns gegenseitig wertschätzen, aber gleichzeitig auch mutig genug sind, unsere Meinung zu sagen, auch mal unpopuläre Entscheidungen zu treffen und eben am Ende auch Entscheidungen zu treffen, die wirklich im besten Interesse des Teams oder auch des Unternehmens liegen.
Aber würdest du sagen, das schaffen wir nur, dieses Thema Freundlichkeit, wenn wir es auch verstanden haben im Unternehmen, dass es ums Unternehmen geht, ums Team geht und nicht um das Individuum und das Ego? Weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass auch, da sind wir schon beim nächsten Thema, Verletzlichkeit und so, je offener wir uns zeigen, dass es schon in manchen Unternehmen von dem einen oder anderen ausgenutzt werden kann, weil da noch so ein bisschen die Realität ist, wer bekommt jetzt die nächste Führungsposition, wer bekommt die nächste Gehaltserhöhung und. Und ich glaube, ich meine, ihr seid jetzt in Anführungsstrichen nur 1700 Mitarbeiter, noch relativ überschaubar im Vergleich jetzt zu anderen größeren Konzernen. Aber so eine Haltung zu haben, so okay, es geht nicht um dich als Person, als Individuum, sondern wir sehen den Erfolg und das Unternehmen immer als Team und als Wir-Gefühl. Und ich glaube, das würde ja diesen freundlichen Umgang auch miteinander dann fördern, weil wir dann nicht dieses, ich muss das jetzt ausnutzen, ich verwende das gegen dich, sondern ne, wir sind auf einer Augenhöhe.
Aber das ist eben wirklich bei uns, glaube ich, sehr stark verankert, weil es nicht nur einer unserer Werte ist. Also wir haben bei unseren Werten den Grundsatz Shared Ambition, wo es eben sehr stark darum geht, wir wollen gemeinsam etwas erreichen. Aber auch den Grundsatz Being Human is our Superpower. Also wirklich ganz klar auch zu sagen, so dieses Menschliche, das Miteinander steht bei uns im Fokus. Aber wir praktizieren das eben wirklich auch nicht nur als Slogan, das sind unsere Werte, sondern wir verankern das dann auch wirklich darum, wenn es geht, Performance zu messen. Also in unserem Performance Assessment spielt nicht nur mit rein, habe ich meine KPIs erreicht, habe ich meine OKRs erfüllt, sondern auch, bin ich in Line mit unseren Werten, was eben auch diesen Blickwinkel, habe ich die CEO-Perspektive auf, und das ist das, was wir eigentlich von allen Mitarbeitenden, insbesondere natürlich Führungskräften, erwarten, dass man diesen Blick zurückmacht und eben immer wieder auch hinterfragt, was ist denn gerade das Beste für uns als Company und nicht nur für mich persönlich.
Okay, spannend. Und ich habe es ja gerade erwähnt, neben der Freundlichkeit ist auch die Kreativität wichtig. Das hast du sogar ganz am Anfang schon erwähnt, dass ihr auch versucht, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Menschen kreativ sind. Das große Problem unserer heutigen Zeit ist, dass viele Menschen nicht mehr kreativ werden können, weil sie immer beschäftigt sind. Also ne, wir lenken uns immer ab, wir holen immer sofort das Smartphone raus, wenn wir an der U-Bahn-Station warten oder im Supermarkt warten. Wir können dieses Gefühl alleine zu sein oder mal ohne Reize gar nicht mehr so richtig aushalten. Und das Problem ist aber, wenn wir ja immer uns Reize zuführen in unserem Gehirn, dass ja die Gehirnbahnen irgendwann so voll sind, dass wir gar nicht mehr kreativ werden können. Auch eure Gründerin, die liebe Delia, hat auf einer Führungskräftekonferenz in München sogar über Always-on-Mentalität gesprochen. Wie schafft ihr es denn jetzt, Räume als Unternehmen zu schaffen, dass Menschen wieder kreativ werden können? Also ist das was, was ihr aktiv forciert oder wo ihr einfach jetzt auf eurer Homepage schreibt, Kreativität ist uns wichtig? Oder gibt es irgendwie wirklich so Maßnahmen oder To-Dos, wo ihr sagt, ne, nehmt euch am Tag, ne, wir wollen, dass ihr eine Stunde einfach mal auch nichts tut, um so ein bisschen diese Kreativität zu fördern? Du siehst viele Fragen, viele Sätze von mir. Ich bin gespannt, wie ihr es umsetzt.
Also tatsächlich vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Bei uns steckt Kreativität wirklich in allem, was wir tun. Und auf der einen Seite haben wir wirklich diese Core Creatives wie Delia als Chief Creative Officer, die einen enorm hohen Stellenwert bei uns haben. Aber wir haben auch Kreativität als Leitsatz, was alle Mitarbeitenden angeht. Ebenso in dem Hinblick, Dinge zu hinterfragen, neugierig zu sein. Ich glaube, deswegen ist es wichtig, überhaupt erstmal so ein Umfeld zu fördern, das Platz lässt für mutige Ideen und neue Denkansätze. Eben also auch zu sagen, wir wollen, dass ihr den Status quo hinterfragt. Wir reagieren da sehr positiv darauf. Spielt natürlich auch wieder auf den Punkt Psychological Safety ein. Aber eben, wenn du jemand bist, der auch mal gegen den Strom schwimmt und keine Angst hast, Dinge wirklich auch mal anders anzugehen, dann ist es was, was wir sehr positiv herausheben würden. Und ich glaube, dadurch schaffen wir schon alleine so ein bisschen auch diesen Anreiz, dass Leute gerne mal wirklich auch ja aus der Box herausdenken. Dann natürlich, ja, wir ermutigen unser Team ganz klar, Dinge auszuprobieren auch, daraus zu lernen, sich weiterzuentwickeln, weil wir eben auch glauben, dass wir nur dadurch wirklich vorankommen können. Wie ist das jetzt zeitlich? Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Also so unsere Core Creative Teams, die haben dann auch wirklich mal ganzen Tag einen Workshop zusammen im Office, wo es darum geht, sich irgendwie mit den neuesten Trends zu beschäftigen, inspirieren zu lassen. In anderen Teams ist es so, dass wir eben auch sagen, blockt euch wirklich mal auch Zeit, auch im Kalender für wirklich Deep Work, wo ihr in den Flow reinkommt, euch einfach mal auch treiben lassen könnt, eure Gedanken mal treiben lassen könnt. Was wir zum Beispiel implementiert haben, sind 4 Wochen im Jahr, wo unsere Mitarbeitenden von überall aus arbeiten können. Und das ist für uns auch wieder so ein Punkt, wo wir fest daran glauben, dass so ein Tapetenwechsel auch mal ganz gut einfach auch mal neue Ideen anregen kann, neue Perspektiven und wo wir hoffen, dass unsere Leute vielleicht auch da noch mal ein bisschen Inspiration finden.
Du hast wunderschön die Brücke geschlagen, Miriam. Tapetenwechsel, denn ihr habt einen Social Impact Day bei euch im Unternehmen. Und das hat mich sofort stark an meinen alten Arbeitgeber damals erinnert, an Bayer 04 Leverkusen. Dort war ich vor, oh Gott, ja, 7 Jahren tätig. Und dort war auch einmal im Jahr, dass es so eine Art Social Impact Day gab, wo wir damals soziale Einrichtungen unterstützt haben. Also ich kann mich zum Beispiel an einen Kindergarten erinnern, wo dann knapp 100 Mitarbeitende, natürlich mit professionellen Leuten, also mit Bagger und, den Spielplatz des Kindergartens quasi erneuert und modernisiert haben. Und es haben alle so an dem Tag mitgeholfen und durften einen Tag sich in dem Sinne, ja, es war ja kein Urlaub, aber einen Tag mal außerhalb der Arbeit beschäftigen. Und das ist ja auch so eine Art Tapetenwechsel, um neue Eindrücke zu bekommen. Und magst du mal mehr über euren Social Impact Day? Weil ich glaube, jetzt der Hintergrund ist ja jetzt nicht nur die Kreativität, sondern wahrscheinlich ja auch was anderes. Also was versteht ihr darunter und was ist euer Ziel damit? Was wollt ihr damit erreichen?
Bei uns ist es tatsächlich, glaube ich, vom Angebot ganz ähnlich. Also wir haben auch den einen Tag im Jahr, wo wir unserem Team die Möglichkeit geben, wirklich sich einen Tag von der Arbeit freizustellen, um sich für einen guten Zweck zu engagieren. Und wir hatten, glaube ich, dieses Jahr 30 verschiedene Projekte, die zur Auswahl standen. Das heißt, man kann sich dann eben auch überlegen, möchte ich gerne was mit Tieren machen, mit älteren Menschen. Ich habe einmal Flüchtlingsfrauen dabei geholfen, ihren Lebenslauf auf Vordermann zu bringen. Das war so ein Projekt, was wir hatten. Ich habe einmal bei einem Spielenachmittag mit Senioren mich beteiligt, was natürlich mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht hat.
Hast du
denn
dieses neue Spiel? Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen.
Papelitos. Genau, nee, wir haben dann eher Puzzle und Rommi gespielt. Und warum machen wir das? Aus verschiedenen Gründen. Also ich merke einfach ganz klar, unserem Team liegt extrem viel daran. Also auch der Punkt Corporate Social Responsibility ist bitte immer wichtiger. Also auch da ist es total schön, auch als Team gemeinsam wirklich sich für einen guten Zweck engagieren zu können. Und dann schweißt es natürlich auch unglaublich zusammen. Also das merkt man dann auch wirklich. Wir hatten eben auch Leute, die dann irgendwo in einem Kinder- und Jugendeinrichtung so ein kleines Häuschen aufgebaut haben, wirklich so ganz handfest. Das ist total schön, stärkt so dieses Wir-Gefühl und zahlt auch wieder ja so ein bisschen auf den Purpose ein, dann auch nochmal so wirklich das tun zu können, wo man direkt auch sieht, was kann ich damit bewirken. Also es ist wirklich ein Sammelsurium an Gründen, warum wir das machen am Ende. Und wenn man dann daraus vielleicht sogar noch mal ein bisschen Kreativität ziehen kann, dann natürlich umso schöner.
Und ich war total begeistert, weil ihr habt viele Initiativen und eine, weil ich die wirklich bei keinem anderen Unternehmen bisher so gelesen habe und öffentlich wahrgenommen habe, war die Initiative Bring Your Parents to Work. Also bei vielen Unternehmen werden zwar die Kinder mit zur Arbeit gebracht, das weiß ich auch noch von meinem Vater damals, dass ich auch mir das Unternehmen mal so von innen anschauen konnte, aber ihr seid den anderen Weg gegangen und habt gesagt, bringt doch mal eure Eltern zum Arbeitsplatz. Was war denn da der Gedanke und was habt ihr euch davon versprochen?
Das ist ehrlich gesagt auch eine meiner absolut Lieblingsinitiativen der letzten Jahre. Wir hatten das eben auch schon immer so, dass wir gesagt haben, wir haben irgendwie einen Family Day bei Westwing, aber da bringen die Leute halt eher, oder Family and Friends Day, da bringen die Leute halt dann eher den Partner oder die Kinder oder vielleicht noch Freunde mit. Und dann hatte tatsächlich unser CEO die Idee, weil wir eine relativ junge Workforce haben, also Altersdurchschnitt bei Westwing ist 33. Wir haben auch ganz viele Leute, die irgendwie frisch von der Uni kommen und es ist irgendwie der erste Job, den sie überhaupt machen. Und dann hat er sich so gefragt, ja, eigentlich wäre es doch auch voll nett, wenn die ihren Eltern mal zeigen könnten, wo sie arbeiten. Und ich bin natürlich sofort draufgesprungen. Dann haben wir gesagt, dann organisieren wir das. Und es war so unglaublich schön. Also es war dann echt ein Nachmittag, den wir hatten gemeinsam, wo es dann eine Führung durchs Office gab, wo unser CEO und ich eine Präsentation dazu gehalten haben, wie wir als Unternehmen gewachsen sind, aber eben auch so, was uns besonders macht. Und ja, es war so schön zu sehen, auf beiden Seiten, wie stolz die Leute waren. Also unser Team total stolz, ihren Eltern mal zeigen zu können, wo sie arbeiten. Mich eingeschlossen, meine Eltern waren auch dabei. Aber dann auf der anderen Seite auch die Eltern zu beobachten, die dann echt so mit funkelnden Augen wirklich da durch die Office-Räume gelaufen sind, war so süß. Manchmal haben wir noch gesagt, ja, wenn ich nicht schon im Ruhestand wäre, dann würde ich mich jetzt auch noch bewerben.
Das war also euer Ziel. Ihr wolltet einfach mehr, ihr wolltet Recruiting machen. Ihr wolltet die erfahrenen Mitarbeitenden, die Eltern. Weil ihr dachtet, wenn die Kinder schon so schlau sind und die ganzen guten Gene von ihren Eltern, dann laden wir doch die Eltern direkt auch zu uns ein.
Genau, die müssen das ja auch irgendwo herhaben, ne?
Aber was war so, gab es so eine rührende Geschichte oder so jetzt auch im Nachgang, wo du sagst, ne, das hat irgendwie die Verbundenheit nochmal gestärkt, weil, ne, jetzt irgendwie am Familientisch zu Hause beim Kuchen und Kaffee über Westwing gesprochen wird. Also gibt es noch so eine Geschichte, die du uns mitgeben kannst, die aus diesem Tag resultiert ist?
Ja, total doch. Eine Mitarbeiterin von mir meinte dann wirklich, dass ihre Eltern oft auch angemerkt haben, so ein bisschen auch kritisch Westwing gegenüber, dass sie ja schon ganz schön viel arbeitet und ob sie denn da gut auf sich aufpasst. Und sie hat mir dann im Nachhinein erzählt, dass ihre Eltern nach dem Tag wirklich so komplett nachvollziehen konnten, warum sie auch einfach so mit Herzblut dabei ist und auch gemerkt haben, hey, jetzt verstehe ich das, dass du auch so oft abends mal noch im Büro bleibst und mit KollegInnen irgendwie auf einen Drink auf die Terrasse gehst. Das sind ja einfach super nette Menschen und das fand ich total rührend, das auch so zu hören.
Und es hat sich jetzt kein Elternteil bei euch beworben danach? Noch
nicht. Ich musste noch mal in Talent Acquisition nachfragen, was der neueste Stand ist, aber bisher habe ich noch nichts mitbekommen. Anders bei den Family- und Friends-Tagen, da läuft unser Referral-Programm immer auf Hochtouren, weil dann auch alle Freunde gerne sich bemerken möchten.
Also ich kann dir nur empfehlen, das hatten wir in unserer Podcast-Folge, dass Wissenschaftliches zeigt, dass solche Weiterempfehlungsprogramme, die auch wirklich dann finanziell honoriert werden, dass das wissenschaftlich einen großen Einfluss hat. Also, dass die Menschen, die über ein Weiterempfehlungsprogramm zu einem Unternehmen gekommen sind, dass die Menschen länger in einem Unternehmen bleiben, als wenn sie über die, in Anführungsstrichen, normale Bewerbungsschiene kommen. Also da zeigt es, welchen Einfluss so Weiterempfehlungsprogramme wirklich haben. Ich muss jetzt nochmal gleich gucken, Matthias Sutter, so heißt die Podcast-Folge, der hat tolle wissenschaftliche Studien dazu gemacht. Aber ja, kann ich nur bestätigen, dass das einen großen Einfluss hat.
Ja, würde ich bei uns auch sofort so unterschreiben, und zwar auf beiden Seiten. Also wir sehen, dass die Leute, die über das Referral-Programm zu uns kommen, in der Regel eine längere Tenure haben, aber auch die Retention der Leute, die die Empfehlung ausgesprochen haben. Das ist natürlich dann auch nochmal so ein ganz bewusstes Commitment zu reflektieren. Gefällt es mir so gut bei Westwing, dass ich guten Gewissens irgendwie einem Freund das empfehlen kann? Sorgt dann aber auch dafür, glaube ich, dass sich die Leute nochmal bewusster werden, was sie eigentlich an uns als Arbeitgeber auch haben.
Wir haben, Miriam, heute schon viel über Führungskräfte, ganz am Anfang ja auch gesprochen, Vorbilder sein. Und was ich erstaunlich fand, dass ihr jetzt dieses Jahr zum ersten Mal so eine Art Leadership Onboarding eingeführt habt. Also ihr nehmt die neuen Führungskräfte mit. Und das macht ihr jetzt nicht mit irgendwelchen externen Partnern, die ihr dazu holt, die es massenweise da draußen gibt, die sich, glaube ich, darauf auch spezialisiert haben, sondern ihr macht das selbst. Das machst du, und du hast ihn schon häufiger heute schon erwähnt, euer CEO, der Andreas. Viele der Zuhörer und Zuhörerinnen würden sich jetzt wahrscheinlich fragen, habt ihr zu viel Zeit? Ist euch zu langweilig? Braucht ihr mehr Aufgaben? Also erklär uns mal, warum ihr das selbst macht, warum ihr euch dazu entschieden habt.
Also erstmal Antwort auf deine Frage, nein, wir haben nicht zu viel Zeit. Ich glaube, es ist einfach eine Frage der Prioritäten. Wir haben es in der Vergangenheit so gemacht, dass wir ganz viel einfach auf externes Leadership-Training gesetzt haben. Und jetzt hatten wir aber wirklich den Impuls zu sagen, nein, wir wollen ein ganz klares Leadership-Onboarding-Programm intern haben. Es ist nicht so, dass nur unser CEO und ich das machen. Wir machen wirklich die allererste Session, so die Einstimmung auch auf das Programm. Und dann nutzen wir wirklich unsere erfahrensten Führungskräfte, die ihre Stärken natürlich auch in verschiedenen Bereichen haben, um dann Folgetrainings zu machen, zum Beispiel zum Thema, wie gebe ich gutes Feedback und so weiter, wie manage ich die Performance von meinem Team etc. Warum machen wir das selbst? Ich glaube, wir senden dadurch natürlich ein ganz, ganz klares Signal, nämlich wie wichtig Führung für uns ist. Und warum ist uns das so wichtig? Weil es natürlich einen enormen Multiplikatoreffekt hat. Also ich würde sagen, wir setzen bei Westwing schon sehr stark auf unsere Führungskräfte, und gerade weil wir ein Unternehmen sind, die vielleicht doch nochmal ein bisschen anders ticken, was auch Erwartungen angeht, was eben diese sehr, sehr offene Kultur angeht, das wollen wir auch bewahren. Und wir können es natürlich nur bewahren, wenn wir auch sicherstellen, dass unsere Führungskräfte dieselben Prinzipien haben, dieselben Leitsätze wie wir. Und ich merke es immer wieder jetzt, wenn wir diese Trainings halten, wie wertvoll die Zeit investiert ist. Und auch so das Feedback, was wir dann von den Führungskräften bekommen, es ist so positiv, weil sie einfach auch einmal nah an uns dran sind und wirklich auch verstehen, wie denken wir über Dinge nach, was sind wirklich unsere Erwartungen an sie als Führungskräfte, was haben wir aber auch selbst für Erfahrungen gemacht. Es ist ja auch toll, seine eigenen Learnings weitergeben zu können. Und entsprechend die Leute dann wirklich so für den Start in die Führungskarriere bestmöglich auszurüsten.
Und was würdest du sagen? Du hast ja gesagt, Altersdurchschnitt ist knapp über 30. Was brauchen jetzt junge Führungskräfte am dringendsten? Also merkst du da irgendwie so einen Unterschied, wo du merkst, oh, diese Kompetenz, die würdest du dir wünschen, wenn sich da, weil uns hören ja auch viele jüngere Zuhörerinnen zu, das ist so ein Bereich, wo du merkst, klar, jede Führungskraft ist individuell, jede Person, aber da merkst du schon, da ist Nachholbedarf oder da ist Optimierungsbedarf, um positiver zu bleiben. Gibt es da so einen Bereich, eine Kompetenz, wo du sagst, das können die Jüngeren noch lernen? Die können ganz tolle Sachen, ne? Verstehe mich nicht falsch, aber vielleicht gibt es ja so eine Sache, wo sich die Menschen noch besser optimieren können.
Ja, total. Wir haben vorhin ja immer über das Thema Freundlichkeit gesprochen, und ich merke, gerade bei jungen Führungskräften fehlt mir oft so dieses Verständnis dafür, dass Leadership nun mal kein Popularity-Contest ist. Also viele.
Du musst für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen immer wieder übersetzen.
Führung ist kein Beliebtheitswettbewerb. Bitte,
ich sehe schon die Kommentare reinhageln.
Entschuldigt dieses schreckliche Denglisch. Es ist eine Katastrophe. Ich weiß, also ich bin mir dessen bewusst. Ich arbeite auch daran. Aber dadurch, dass wir eben bei Westwing nur Englisch sprechen, ist es manchmal echt schwierig, das dann so ad hoc zu übersetzen.
So, und jetzt kommen wir zurück zur Frage. Was müssen junge Führungskräfte vielleicht lernen? Wo gibt es Nachholbedarf oder wo gibt es Kompetenzen, wo du sagst, na, das ist dir aufgefallen, dass das jüngere Menschen vielleicht noch nicht so ausgeprägt mitbringen wie jetzt andere Mitarbeitende?
Ja, diesmal werde ich es gleich richtig sagen. Ich glaube, dieses Verständnis, dass Führung kein Beliebtheitswettbewerb ist, das ist so wichtig. Ich mache es tatsächlich so, neben dem Training, was Andreas und ich den neuen Führungskräften geben, habe ich auch immer ein One-on-One mit den neuen Führungskräften. Also einfach mal irgendwie 20 Minuten kurzer Austausch. Was sind so deine größten Herausforderungen? Wo kann ich dir vielleicht noch irgendwie einen Rat mitgeben? Und bei fast allen kommt das Thema, ich möchte gleich alles perfekt machen, ich will, dass mein Team mich mag, und wie schaffe ich das denn? Und dann versuche ich ihnen immer genau das klar zu machen. Es geht nicht um People-Pleasing, es geht darum, auch mal klare Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie unbequem sind, auch mal bereit zu sein, wirklich gegen den Strom zu schwimmen. Und am Ende geht es vielmehr darum, respektiert zu werden dafür, dass du die richtigen Entscheidungen triffst, als gemocht zu werden, weil du die Entscheidungen triffst, die vielleicht gerade das Team irgendwie bevorzugen würde. Mhm. Und das ist wirklich was, wo ich gerade bei jungen Führungskräften halt einfach merke, da ist es auch so wichtig, drüber zu sprechen und denen auch manchmal irgendwie Beispiele zu geben. Mir ging es nicht anders, als ich neu in die Führungsposition gekommen bin damals, wollte ich es auch erstmal allen recht machen, aber dann auch so zeigen, was ist dadurch vielleicht auch schiefgegangen und was hätte ich schon direkt auch besser machen können, wenn mir das früher klar geworden wäre.
Und was erwartest du von Führungskräften allgemein? Also wir erwarten, ne, sei nicht zu, ne, freundlich ist der falsche Begriff, ne, sei auch mal bestimmt und klar, trotzdem aber in einem freundlichen Umgang, ne? Also freundlich heißt nicht, dass du nur People-Pleasing betreiben musst, um in deinem Sprachgebrauch jetzt zu bleiben. Was würdest du noch sagen? Was ist so die eine Kompetenz, die du von Führungskräften dir bei West Wing wünschst, wenn es darum geht, ne, was macht erfolgreiche Führungskräfte aus?
Ja, also das, was wir unserem Team auch ganz klar sagen, was macht eine erfolgreiche Führungskraft aus? Am Ende geht es ja um die Resultate, die man erzielt. Also auch das Sprichwort Accountability, also wirklich so dieses Verantwortungsbewusstsein für mich und mein Team. Und jetzt kommt ein anderes blödes Wort auf Englisch. Wirklich mich schwer tue, es auf Deutsch auszudrücken, ist Ownership. Also wirklich so, geht vielleicht noch ein Ticken sogar über reines Verantwortungsbewusstsein hinaus, so wirklich dieses, ich fühle mich verantwortlich, nicht nur für mein Team, sondern schau auch über die Grenzen meines eigenen Teams hinaus, was ist eben wirklich so das Beste für die Company, wo kann ich noch Dinge mit einbringen.
Ein unternehmerisches Handeln ja dann auch.
Ja, in dem vielleicht Sinne. Genau, in dem Sinne dann auch unternehmerisches Handeln, also das ist, glaube ich, das, was extrem wichtig ist, was am Ende zählt für uns. Wenn es jetzt aber darum geht, auch was für Kompetenzen vielleicht jetzt auch in Zukunft immer wichtiger werden. Ich glaube, was da ganz entscheidend ist, ist das Thema Anpassungsfähigkeit, Flexibilität. Also man merkt jetzt ja, die Welt verändert sich so schnell. Märkte, Technologien, aber halt auch die Bedürfnisse der Mitarbeitenden. Und da finde ich es so wichtig, dass Führungskräfte wirklich in der Lage sind, schnell auf Veränderungen zu reagieren und gleichzeitig trotzdem die Richtung beizubehalten. Also auch zu verstehen, wo will ich denn langfristig hin? Also Flexibilität ist entscheidend und gleichzeitig für mich aber auch ganz, ganz wichtig nach wie vor das Thema Empathie. Also ich habe ja jetzt ein bisschen drüber gesprochen, was sind so Werte, die uns wichtig sind. Und ja, unser Team, generell Menschen, wollen einfach mehr als nur einen Job und suchen nach einem Sinn, nach einem Umfeld auch, wo sie sich wertgeschätzt fühlen. Deswegen finde ich es so wichtig, dass Führungskräfte sich auch in die Perspektive ihres Teams hineinversetzen können, zuhören, verstehen, was sie wirklich brauchen, was sie auch motiviert und wie sie am Ende dann auch die besten Ergebnisse erzielen können.
Übrigens ganz spannend, weil wir morgen eine Session bei einem Kunden haben, diese Anpassungsfähigkeit, die du angesprochen hast, die kann man nämlich messen und andererseits fördern und trainieren. Stichwort Anpassungsquotient, also es geht AQ versus EQ sozusagen, ganz spannendes Thema. Wie können wir Menschen befähigen, wenn um uns herum alles sich verändert, dass die quasi positiv damit umgehen können und dass die weiterhin performen können und zufrieden sind. Aber auch das ist wieder, Miriam, eine tolle Brücke zur nächsten Frage, weil ich habe mich so gefragt, wie gesagt, ich habe viele Gespräche von dir gelesen und viel auf eurer Homepage gelesen und ihr seid schon ein Unternehmen, was sehr stark mit Veränderungen einhergeht. Also bei euch passiert, glaube ich, ständig was und du hast sogar selbst gesagt, wir müssen uns anpassen, um attraktiv zu sein und erfolgreich zu sein. Also immer wieder sich kritisch zu hinterfragen, was passiert da gerade draußen, was können wir verändern, wie können wir uns anpassen? Also da merkt man ja schon so, auch die Fähigkeit raus oder die Leidenschaft, immer zu schauen, was passiert da draußen und nie, wir sind zufrieden mit dem Status quo, sondern wir müssen oder wir dürfen uns immer wieder verändern. Und in den letzten Monaten bin ich völlig d'accord gewesen und irgendwann habe ich mir aber die Frage gestellt, wenn sich doch alles um uns herum verändert, brauchen wir dann nicht etwas im Unternehmen oder in unserem Umfeld, was auch beständig bleibt? Also, weil natürlich um uns herum verändert sich alles, aber wenn jetzt auch noch gar nichts, irgendwie wir uns auf gar nichts verlassen können. Also wo wir wissen, auch das wird in 2 Jahren noch Bestand haben, befürchte ich, dass viele Menschen damit nicht so gut umgehen können. Deswegen wäre so meine Frage an dich, wie wichtig ist es, dass auch im Unternehmen so ein bisschen in gewissen Bereichen eine Art Beständigkeit bleibt? Und dann die provokante Frage, auf was dürfen sich denn die Menschen bei euch immer verlassen, bei West Wing?
Sehr gute Frage. Also erstmal ja, bei West Wing ist wahnsinnig viel Bewegung drin. Wir wollen ja immer besser werden und dafür müssen wir uns verändern. Das ist Teil unserer DNA und das sagen wir auch ganz offen. Also wir sagen auch dem Team, change is the only constant. Aber klar, ich finde auch, trotz aller Veränderungen gibt es bestimmte Dinge, auf die man sich verlassen können sollte. Und was bei uns auf der einen Seite immer konstant bleibt, ist unsere Ambition, also unser Anspruch an Exzellenz. Wir wollen die Besten sein. Das bedeutet, dass wir ständig an uns arbeiten. Aber es gibt eben auch die Werte, die fest verankert sind und die unsere Kultur ja auch irgendwo tragen. Also wieder dieses echte Fürsorge, was wir Genuine Care nennen, Respekt und Unterstützung. Und diese Grundwerte stehen einfach wirklich im Mittelpunkt dessen, auch wie wir miteinander umgehen. Klar, dann bleibt genauso auch unser Fokus auf Performance, dieses Verantwortungsbewusstsein. Aber ich glaube, genau das führt ja auch dazu, dass die Leute wirklich auch verstehen, was für einen Einfluss die haben können. Und diese Mischung aus Unterstützung auf der einen Seite und dem Anspruch, wirklich auch herausragende Ergebnisse gemeinsam zu zielen, das ist das, was uns zusammenhält.
Und kommuniziert ihr das auch aktiv und stellt auch immer wieder den Fokus, dass nicht immer nur über Veränderungen gesprochen wird, sondern auch diese Beständigkeit quasi im Mittelpunkt steht?
Das ist ein total guter Punkt. Und ich würde sagen, das machen wir wahrscheinlich zu wenig. Also es ist gerade, glaube ich, nochmal ein guter Impuls.
Darüber also du bist auch ja auch eine Psychologin. Die große Frage ist, ne, brauchen wir diesen Impuls, ja, dass wir nicht nur sehen, was verändert sich, im Bestfall ja immer zum Positiven, aber sondern auch irgendwie die andere Seite der Medaille zu sehen und zu sagen, so, hey, uns gibt's jetzt schon seit so und so vielen Jahren. Ich glaube, du bist jetzt schon ne, 7 Jahre, 8 Jahre bei Westwing. Acht Jahre. Ja. Was ist eigentlich in den 8 Jahren, ne, an Beständigkeit bei uns geblieben? Also wo man sich immer drauf verlassen konnte, zum Beispiel eure Werte oder irgendwas anderes. Also da frage ich mich selbst, ne, müssen wir viel mehr den Fokus auf Beständigkeit auch mal legen und nicht immer nur über Veränderungen sprechen?
Ja, das finde ich total spannend. Wir hatten 2022 ein großes Projekt, wo wir quasi gesagt haben, wir wollen unsere Employer Value Proposition nochmal schärfen. Und da ist genau das rausgekommen zu sehen. Eigentlich haben sich unsere Werte kaum verändert. Dieser Fokus vielleicht nochmal stärker auf die Performance-Kultur, das ist noch ein bisschen mehr in der Priorität einfach gestiegen. Aber gerade so die Werte, was Fürsorge, das Miteinander angeht, die sind gleich geblieben. Das haben wir dann 2022 sehr stark und prominent auch platziert. Aber vielleicht ist das gerade bei Veränderungen auch immer wieder was wir noch mehr auch einfach betonen können. Ja.
Ihr wollt nach außen hin ein Love-Brand sein. Das konnte ich bei euch so lesen. Jetzt frage ich mich so, du hast ja gesagt, euch ist die Performance-Orientierung wichtig. Also ich glaube, wer die Podcast-Folge hört und eure Homepage liest, der hat gar keinen Zweifel mehr daran, dass bei euch es nach Leistung primär geht. Aber ich habe mich gefragt, was wollt ihr denn intern eigentlich erreichen? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du sagst, ihr wollt sehr performanceorientiert sein, passt ja irgendwie so ein Love-Brand dann nicht so ganz. Andere Unternehmen sprechen von einer Familie, das würde jetzt auch bei euch nicht passen. Andere sprechen davon, wir wollen Mitarbeitende zu Fans machen. Ne? Habt ihr euch da Gedanken gemacht, wie ihr diese Beziehung zu Mitarbeitenden gestalten wollt? Also was ihr als Arbeitgeber für die sein wollt?
Ja, haben wir uns aktiv Gedanken gemacht und haben auch, glaube ich, einen ganz guten Vergleich gefunden. Also ich muss sagen, dieser Vergleich mit der Familie, wenn ich das höre, kriege ich echt Bauchschmerzen. Wir tatsächlich sehen uns eher als ein Sportsteam.
Sportsteam, okay.
Also eine Sportmannschaft. Ich kann auch gerne erklären, warum. Also einmal, klar, das habe ich jetzt häufig gehört, der Performance-Fokus. Klar, im Sport geht es um Leistung und jeder wird daran gemessen. Das motiviert aber wiederum auch, treibt natürlich auch jeden an, sein Bestes zu geben. Und so ist es auch bei uns. Und auch, und das finde ich eben bei einer Familie schwierig, wenn jemand nicht performt und wirklich auch konstant nicht performt und auch alles Coaching nichts bringt, dann muss er das Team verlassen. Und das ist genau eben so der Unterschied zu einer Familie, den ich bei einer Sportmannschaft ganz, ganz wichtig finde. Dann natürlich als Mannschaft, du hast klare Ziele, klare Erwartungen und so ist es eben auch bei uns, dass wir sehr klar formulieren auch, wir haben hohe Standards, aber auch jeder weiß, was von ihm erwartet wird, also auch ein sehr klares Rollenverständnis, was ich ganz wichtig finde.
Welche Position, ne? Was wollen wir von dir, genau, was du einbringst, genau, wenn wir jetzt an Fußball denken, du bist der Stürmer, der die Tore schießt oder du bist der Verteidiger, der die Tore verhindern muss, ne?
Ja, total. Dann das Thema kontinuierliche Verbesserung, also im Sport eben auch zu sagen, wir wollen natürlich, wir trainieren, wir möchten wirklich immer besser werden, wir möchten nächstes Jahr die Meisterschaft gewinnen und da eben auch bei uns so dieses Thema, wir geben uns nicht mit dem Mittelmaß zufrieden, sondern erfinden uns da auch immer neu. Und da, glaube ich, kann ich die Liste, könnte ich ewig fortsetzen. Also auch das Thema sehr direktes Feedback on the spot, ein starker Teamgeist, starker Zusammenhalt im Team. Auch so dieses, wir feiern unsere Erfolge zusammen. Da gibt es für mich einfach ganz, ganz viele Parallelen. Und so haben wir das auch sehr, sehr klar unserem Team kommuniziert. Was bei uns noch dazu kommt, ist dann aber auch noch der Vergleich mit wirklich so einem High-Fashion-Umfeld, weil wir eben auch sagen, wir legen auch Wert darauf, wirklich was Qualität angeht, unsere Produkte, wirklich Premium-Ergebnisse zu liefern, die bestmögliche Kundenzufriedenheit, wirklich ein Erlebnis für unsere Kunden. Deswegen, das ist vielleicht noch so der zweite Vergleich, den wir manchmal auch heranziehen.
Miriam, ich muss noch zwei Fragen stellen, weil da geht es um was Persönliche und ich glaube, das ist noch ein super großer Mehrwert, deswegen nehmen wir uns jetzt noch die Zeit hier, denn du bist eine Person, die auf LinkedIn sehr viel teilt, sehr viel Persönliches teilt. Und vor einem Monat, du siehst, ich habe mich sehr intensiv vorbereitet, hast du geteilt, dass du krank warst, wie viele, die ab und zu einfach mal krank wären. Aber anstatt dich auszuruhen, so hast du es öffentlich geteilt, hast du weitergearbeitet und konntest in dem Moment nicht richtig loslassen. Sowas Ähnliches hattest du vor 4 Jahren schon mal, zu Beginn von Corona. Du hast von einer stressbedingten Gastritis gesprochen. Also auch dort hattest du Probleme loszulassen und zu entspannen. Jetzt meine provokante Frage. Wieso fällt es dir nicht ganz so einfach, einfach mal loszulassen? Ist es, weil es zu sehr dieses Performance-Orientierte ist oder woran liegt es, dass du da vielleicht hier und da nicht so richtig loslassen kannst?
Ganz ehrlich, ich glaube auch einfach, weil mein Job mir so viel Spaß macht. Und das ist natürlich dann immer so ein Segen und ein Fluch zugleich. Also ich liebe meine Arbeit, ja. Und wenn du eben so leidenschaftlich für das brennst, was du tust, dann fällt es manchmal auch schwer, einfach loszulassen. Also für mich fühlt es sich dann weniger an wie Arbeit, sondern es ist irgendwie auch ein Teil von mir. Und dann irgendwie einzusehen, ich muss jetzt ins Bett und diesen Teil von mir einfach komplett abschalten, das ist schwierig. Und das macht es dann einfach echt hart, so den berühmten Stecker zu ziehen und ja, sich selbst einzugestehen, dass man einfach mal diese Pause braucht.
Aber dir geht's ja nicht alleine so, ne? Also mir geht es so, vielen anderen, die uns wahrscheinlich zuhören, geht's genauso, weil es gibt verschiedene Gründe dafür. Entweder weil es zu viel Spaß macht, weil man aber auch einen gewissen Druck oder so dieses Pflichtbewusstsein hat. Das steckt bei mir manchmal auch dahinter, ne? Dieses Pflichtbewusstsein. Man will jetzt, dass es auch ein gutes Projekt wird. Man will auch unterstützen und helfen und nicht sagen, ach, ist mir doch egal, was mit meinen Kollegen und Kolleginnen passiert. Welche Konsequenzen hast du denn jetzt daraus gezogen? Denn jetzt ist es schon so zweimal passiert, dass du es ja auch selbst reflektiert hast und selbst für dich mitgenommen hast. Gibt es jetzt so eine Konsequenz, die du daraus gezogen hast, um in der Zukunft, man kann es nicht immer vermeiden, aber um in Zukunft es die Chance, die Wahrscheinlichkeit zu verringern? Gibt es da irgendwie eine Methode, einen Impuls, den du für dich gezogen hast?
Ja, ohne jetzt zu tief einzusteigen. Ich glaube, bei mir ist es schon auch viel, was dahinter steckt. Also ich bin jemand, ich leide immer mal wieder unter dem Imposter-Syndrom, obwohl ich weiß, ich bin irgendwie fachlich kompetent, ich habe vieles erreicht, gibt es diese Momente, wo ich mich dann immer wieder irgendwie frage, bin ich wirklich gut genug? Und dann kommt natürlich auch dieses Gefühl, immer noch mehr leisten zu müssen, sich zu beweisen und das treibt einen manchmal eben einfach zu weit, auch wenn man rational eigentlich weiß, das muss man gar nicht, es ist dieser innere Antreiber und ich glaube, diesen Glaubenssatz loszulassen, das hilft einem so, so stark. Also wenn man eben wirklich auch öfter mal reflektiert oder auch mit anderen spricht, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dann ist das immer wieder auch, ja, ein guter Reminder für einen selbst, dass es völlig in Ordnung ist, sich auch mal Pausen zu gönnen, ohne sich irgendwo schuldig zu fühlen. Und ich glaube, das ist ein Prozess. Also ich arbeite daran, mir Pausen zu gönnen, bewusst auf meine Gesundheit zu achten. Ganz ehrlich, damals die Gastritis, das war für mich wirklich auch so eine Art Wake-up-Call, also Wachruf, dass auch ich einfach nicht unendlich belastbar bin. Insofern ist es ein Prozess, ich lerne.
Du bist auch nicht alleine, ich war nur sehr provokant und wie gesagt, du hast auch nur zweimal das geteilt und es ist ja völlig in Ordnung, wenn man mal krank ist und dann nicht loslässt, aber ich glaube, das bewegt gerade ganz viele Menschen, deswegen war es mir jetzt nochmal wichtig, auch mit dir darüber zu sprechen, weil du bist ja auch Psychologin und hast da vielleicht nochmal einen anderen Blick drauf und konntest das vielleicht besser für dich rausnehmen, deswegen dachte ich, da gäbe es einen Impuls, ne, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig individuell. Ich habe zum Beispiel jetzt für das Thema Urlaub für mich einen wahnsinnig guten Ansatz gefunden, wie ich schaffe, abzuschalten. Und zwar nicht, indem ich sage, ich schaue 2 Wochen einfach überhaupt gar nicht in meine Mails rein, sondern ich mache es zum Beispiel so, dass ich mir wirklich ganz bewusst Blöcke setze, wo ich vielleicht dann alle 4 Tage mal für 2 Stunden reinschauen darf. Und dafür aber dann an den anderen Tagen komplett raus bin und auch wirklich sämtliche Apps, Notifications lösche. Das ist für mich halt einfacher, das quasi so zu leben, als komplett drauf zu verzichten. Und ich glaube, deswegen muss jeder für sich einfach dann auch rausfinden, was sind so die Strategien, die da am besten funktionieren.
Ja, finde ich super. Und übrigens hier noch ein kurzer Hinweis, wir hatten auch eine Podcast-Folge zum Impostor-Syndrom mit einer Psychologin, Psychiaterin. Also da kann man noch ganz viel mit rausnehmen, falls du jetzt, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, auch darunter leidest. Da der kurze Hinweis auf die Folge. Miriam, Wer mehr von dir als Person erfahren möchte, wie gesagt, du bist auf LinkedIn sehr aktiv und teilst auch sehr viel, sowohl Persönliches als auch ganz viel über West Wing. Also da kann man sich auf jeden Fall mit dir connecten. Miriam Sternitzky, hier auch nochmal herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit, weil es gab noch ein paar andere Folgen mit deinem alten Namen. Von daher unter Miriam Sternitzky wird man dich finden. Und West Wing, muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Die sind auf allen möglichen Social-Media-Kanälen aktiv. Auch ihr sucht natürlich fleißig nach neuen Talenten. Von daher kann man sich auf eurer Karriereseite oder auf anderen Social-Media-Kanälen auf jeden Fall auch schon mal Informationen rausholen, was gesucht wird. Und wenn es euch als Arbeitgeber überzeugt hat, dann gerne einfach mal eine Bewerbung hinschicken oder mit Miriam direkt in Kontakt treten. So, das ist der kleine Werbeblock am Ende.
Vielen Dank. Danke auch nochmal für die Glückwünsche und absolut, meldet euch gerne bei mir, wenn ihr mehr über West Wing erfahren wollt.